ARD. SWR Kultur. Essay.
Anfang und Ende der Dinge zu erkennen, ist schwer. Außerdem ist zu bedenken, dass man mit einer über den Kopf gestülpten Schüssel nicht hoffen kann, den Himmel zu erblicken. Sima Qin, erstes Jahrhundert vor unserer Zeit. Szenen des Untergangs. Essay von Raoul Schrott.
Szenen des Untergangs. In eine Welt des Falschen sind wir geraten. Der Homo Faber, der Faustkeile, Seilzüge und Flugmaschinen steht jetzt in Echoräumen des ewig gleichen und stets paraten, freischwebend, nicht mehr zu greifen. Eintritt gratis kann man in isolierten Kabinen rund um die Uhr zuschauen, wie er in Endlosschleifen Holographien seiner selbst erschafft, dessen Dunkelstellen Programme in Einzelschritten überspielen, um das Problem des Menschlichen zu lösen. Eine Installation des Makellosen. Reinste Einbildungskraft, wie sie nur Halbleiter und Platinen erzielen. Sie sollen uns nun retten von allem Bösen. Kokainje, das Schlauraffenland, ist Titel dieser Ausstellung, in der die Träume eines mittelalterlichen Knechtes in einer Weise wirklich geworden sind, dass er den Ursprung seiner Wünsche, Entlastung von der Lebensbürde, nicht wiedererkennen würde. Er fände weder Rechtes mehr noch Echtes, Kopfhörer von der Decke hängend, Obladi, Oblada in Autotune, dazu Geschichten aus dem Universum von Big Tech, Konformes als Sinn und Zweck und die Moral in diesem Rahmen opportun, während das Humane sich aus Pufferzonen neu herunterlädt, das Individuum endlich überwunden durch geistige Obesität. Die Finissage hatte sich bereits angekündigt, als wir vom Gurtwarner wieder entmündigt ins Auto stiegen und der Sahara-Staub, der tagsüber in der Luft hing, in roten Flächen auf Häuser, Äcker und Obstbäume niederging und die Konzepte der Katalogtexte zurück in die Realität übersetzte. München, 9.7.24. Das war ein Programmgedicht, das seinen Namen eigentlich daher hat, dass man versucht, mit einer figurativen Sprache, mehr steht einem da nicht zur Verfügung, über Sachen zu sprechen, was immer ein Problem für ein Gedicht ist, weil die Wahrheit eines Gedichts eine Authentizität ist, das heißt, indem es aus dem Subjektiven sich herausdenkt in die Welt, während es beim Programmgedicht darum geht, sich aus der Welt langsam zu einem Ich zurückzudenken. Das ist immer eine schwierige Operation. Beim nächsten kommen wir zumindest einem Wir näher. Das war eine Ausstellung in London im Barbican über Kinderspiele auf der ganzen Welt. Und was mich daran fasziniert hat, ist, dass das lauter Untergänge sind, die da geprobt werden. Das, was scheinbar so unschuldig an Kinderspielen wirkt, letztlich ein Ausloten des Todes ist, ein sich nähern ist, eine Art von letztlich übrig gebliebenem Initiationsritus, mit dem man versucht zu überleben, um sein Ich zu erleben und sein Ich auch irgendwie zu gewinnen. Den Gedichten aber, weil sie da noch eine andere Stimme als die meine hören werden, Gott sei Dank, habe ich oft ein Motto vorangestellt. um einen anderen Blickwinkel, eine andere Facette des Gedichts noch herausarbeiten zu können. Das ist das, was die Germanisten sonst nach dem Tod machen, 100 Jahre später, wenn man Glück hat. Man sagt, das mache ich jetzt schon, da kann ich selber noch den interpretatorischen I-Punkt auf das Gedicht draufsetzen.
Das Leben ist weder ein Muss noch ein Missstand. Es ist eine Chance, eine Lust, ein Kampf. Man hat das Recht, es abzubrechen, wann man will, weil man schon von vornherein verloren hat. Dennoch sollte man es so gut und intensiv führen, wie man kann, solange es die Mühe und das Vergnügen wert ist. Leben muss man, wie Montaigne meinte, apropos Flexibilität beweisen, indem man sich den stetig wechselnden Umständen anzupassen versteht. Das nenne ich die Weisheit des Windes. Das bedeutet nicht, im Moment zu leben, das kann keiner, sondern in einer sich stetig verändernden Gegenwart, von der man profitiert, statt auf die Zukunft zu warten. Was nicht heißt, mit irgendetwas Erfolg haben zu wollen, da alles Leben ein Scheitern ist. Vielmehr sollte man ein wenig Mut besitzen, ein bisschen Klugheit und wenn möglich viel Liebe. André Comte Sponville. L'approche de la mort me donne un sentiment de légèreté délectable.
Szenen des Untergangs. In Kabul spielen die Kinder Fußball, indem sie ihn gemeinsam als Punkt im Raum imaginieren, um ihn darauf ins Tor zu bugsieren. Im Kongo kauern sie sich in LKW-Reifen und lassen sich die Hänge hinunter auf die Straße rollen, ohne auch einmal bremsen zu wollen. In der Ukraine nennt sich ihr Spiel Parol. Da halten sie mit Holzgewehr und Tarnanzug Autos an, um die Insassen auf jenes Wort für Brot anzusprechen, das Russen immer nur Rade brechen. In Liverpool erstarren sie auf der Straße bei Zuruf zu Statuen, und wer da noch Leben signalisiert, atmet, zittert oder wankt, der verliert. Und in Tanga stehen Jungs bis zu den Knien im Meer und lassen flache Kiesel über das Wasser hüpfen, im Versuch, bei jedem Mal einen Sprung mehr zu erzielen, um dabei hinüber auf Europa zu schielen. In der Vorstellung der Kinder gibt es Schwerkräfte überall. Sie liefern sich ihnen aus, sie zu überwinden, um unerklärliche Hoffnungen darin zu finden. London, 20.08.24.
Definition 1.
Weltuntergangsvisionen gibt es in allen denkbaren Ideologien und Religionen. Das liegt auch an der vor der Erfindung des Zeitgeistes, aus dem deutschen Wort für Genius Saeculi, üblichen Auffassung der menschlichen Zeit. Saeculum bezeichnet sowohl Weltlichkeit wie Zeitlichkeit und umfasst ein Menschenalter ebenso wie eine Regierungszeit, ein Zeitalter oder eine Generation. Ihnen allen ist die Vorstellung gemein, dass das Humane bloß auf Erden von Dauer ist, bevor es in den Himmel oder die Hölle übergeht. Saeculum leitet sich ab von sero, säen, weil das Menschliche als Saat gesehen wurde, die erst nach dem Tod aufgeht. Die irdische Zeit galt dabei als zyklisch und repetitiv, wiewohl man sie in einem göttlich vorbestimmten linearen Weltlauf befangen sah, der am Ende der Zeiten einem Fluss gleich in den stillen Ozean des Jenseits mündet. Der Übergang vom ruhelosen Diesseits in die Semper Stantis Eternitatis, einer in Gott ruhenden Ewigkeit, ob als apokalyptischer Untergang oder Vollendung, brachte allerdings schon da die Idee eines Bruches ein, der sich durch vielerlei Zeichen ankündigt. Rückwirkend leitete man deshalb von den 7 Tagen der Schöpfung ebenso viele Epochen vom Anfang bis zum Ende der Welt ab. Diese christliche Chronologie setzte sich aus 6 unterschiedlichen, jeweils ungefähr 1000 Jahre umfassenden Perioden zusammen, auf welche die 7. einer Herrschaft Christi auf Erden folgen und in die unbegrenzte 8. Zeit der Ewigkeit übergehen würde. Dermaßen sah man unsere Welt am Tag der Schöpfung beginnen und mit dem jüngsten Gericht enden, dem Dies Irae, einem Tag des Zorns, in dem alles zu Asche zerfällt. Dieser Schlusspunkt verlieh den Zeitläuften ihren eigentlichen Sinn. Er wurde zu einem Kairos, der sie in Bezug auf dieses Ende mit Bedeutung auflud. Die Frage war da nicht, ob die Welt endet, sondern wann.
Weder umgibt die Lehre, so Fanché, ein Schüler des Konfuzius, einfach nur die Fülle, noch steht sie ihr bloß gegenüber. Vielmehr liegt die Kunst darin, sie inmitten der Fülle zu zeigen, ob in einem Detail oder durch die Komposition insgesamt.
Ob jetzt die Weltuntergänge im Großen oder die eigenen Untergänge, sprich der Tod, für mich privat war die existenzialistische Position, wie sie Camus skizziert hat, schon als Junge mit 15, das war eigentlich die einzig mögliche Denkart für mich. Auch zu wissen, dass man stirbt, einen Stolz zu haben, das Aufbegehren als wesentlicher Teil der Lebendigkeit, auch der Enthusiasmus, der dazugehört, sich dem zu stellen. Und dann aber wieder zu wissen, dass alles eigentlich nur ein Scheitern ist und Schönheit im Scheitern zu finden. Und das findet man manchmal in Bildern, so wie im folgenden Gedicht. Das war wirklich nur so kurz aus dem Auto und das war so überraschend, so eine, geschwollen würde man jetzt sagen, eine Epiphanie, aber es war einfach so etwas Eindrückliches. Und die meisten Gedichte entstehen auf diese Art und Weise, durch diese Eindrücklichkeit, die man dann versucht, auf dem Papier zu rekonstruieren in aller Authentizität, aber als Architektur, als Form, die in dem Fall mit Reimen arbeitet und auch mit Zeilenlängen, die man natürlich beim Zuhören jetzt nicht vernimmt. Szenen des Untergangs. In dem schweren Wasser, das der Abend in eine Donau goss, die da zwischen einer Montagehalle und der Schnellstraße erst ein paar Schritte breit war, saß, ich wollte es nicht glauben, so viele, eine Blässe von wohl 20 Schwänen, die sich an einer Biegung im Strom hielt, als seien sie die letzten ihrer Art. Hälse gegen den Winter und den Himmel gekehrt, beinahe blendend bei jeder Bewegung auf diesem flüssigen Dunkel, ein Anblick des Unbeirrten, auch Würdevollen, in der Hinfälligkeit des Lebens, das Bild eines gleitenden Verausgabens, in dem sie verharrten, ohne sich etwas zu erwarten. Gutmadingen, 11.11.23. Ich meine, bis 1850 konnte man den Himmel über uns sehen und den Effekt, den der Himmel auf jede Kultur hat und auf jeden Einzelnen, ist, dass man raufschaut und voll Ehrfurcht ist, als nichts Unbedeutendes oben, auch die Leere, die dort oben ist, beeindruckt jetzt, indem wir zusätzlich ja auch wissen, dass jedes einzelne Atom in unserem Körper entweder vom Urknall stammt, was Wasserstoff und Helium betrifft, oder alle anderen Atome in unserem Körper in Sonnen und deren Explosionen entstanden sind. Jedes Atom in uns war also mindestens schon dreimal in einer Sonne, weil wir uns jetzt in der vierten Sonnengeneration befinden. Also wir gucken eigentlich rauf und sehen, woher wir kommen und was wir sind. Aber durch dieses Anthropozän jetzt, durch diesen Blick auf uns, durch diese Hybris, durch diese Blase, in die wir da geraten sind, da sehen wir eigentlich nur noch uns selbst und beuten uns und die Natur als Plattitüde natürlich. Aber Plattitüden sind oft auch wahr, beuten uns aus. Um das darzustellen, kam ich auf eine Theorie, die man so vor über 100 Jahren entwickelt hat, die sogenannte hohle Welttheorie. Das Gedicht befasst sich damit und versucht es eben von meinem Blickwinkel in dem Fall aus zu zeichnen. Szenen des Untergangs. Tagbau. Die Sonne kreidig verschmiert, Licht verstreut in einzelnen Lagerstätten, der Himmel abgeflacht, arktische Felsschollen, zwischen denen ein nasswarmer Wind weht. Auch mit dem Milan stimmt etwas nicht mehr. Er kreiselt immer weiter auf dieses feste Land hinab, das dort ruht, während die Singvögel sich in einer dichten, dunklen Schar in der Wiese hier niederlassen, wo die Morellen in schwindelnde Tiefen ragen und ich mit dem Kopf nach unten stehe. Nachmittags beginnt Dunst hervorzuwallen, eisige Fetzen zwischen den Hausdächern und der Nagelfluh, und manches Mal regnet es zu uns herauf. Dann dringen die Nächte empor und legen sich stockfinster um die Städte, anstelle von Sternen Fenster von drüben und Straßenlampen in ihrem hahlen Lichtstreif. Es ist ein Wunder, dass wir nicht fallen. Die Welt derart verworfen, seit wir überall unsere Zeche aus ihren Minen schürfen. Eck, 23.10.23.
Definition 2.
The Lord is my shepherd, I have all I need. She makes me lie down in green meadows, beside the still waters.
Das Christentum begann als apokalyptische Sekte, deren Messias gemäß Matthäus 16,28 ein unmittelbar bevorstehendes Gericht und Erlösung predigte und einen immensen Weltenwandel und ewiges Leben für ihre Anhänger verhieß, in dem Zitat »Das Reich Gottes nahe ist«. Von diesem eschatologischen Denken übrig geblieben, scheint heute die Ansicht, dass sich die Welt im Niedergang befindet und die letzten Generationen im Einklang mit dem vorgezeichneten Ende leben müssen, ihre Hoffnungen allein noch erdgebunden und naturverbunden. Gewissermaßen zum Antichrist erklärt, wird dann die Menschheit, der man wie im Mittelalter satanische Züge verleiht und sie als dämonische Monstrosität auftreten lässt, mit entstelltem Gesicht oder als verführerischer Schönling. Das Gericht bricht hernach, wie es der Brief an all die Gläubigen des einflussreichen Geschichtstheologen Joachim von Fiore bestimmt, Zitat, nicht in den Tagen eurer Enkel oder im Greisenalter eurer Kinder herein, sondern in euren Tagen, die gezählt und übel sind. Die gegenwärtigen Gefühle diffuser Bedrohungen von allen Seiten haben allerdings mit christlicher Apokalyptik wenig zu tun. Im wortwörtlichen wie im traditionellen Sinn stellte die Apokalypse eine Entschleierung dar, durch die sich eine Vision des Jenseits offenbart. Deren Anschauung beruhte auf einem literarischen Kunstgriff. Tempus jeder Apokalyptik ist das Futurum II, mit der sie sich an einen imaginären Punkt versetzt, von dem aus die Welt gewesen sein wird und man ihr schreckliches Ende und ihre Verwandlung ins Transzendente erlebt und erblickt hat. Unsere Endzeitängste stehen im Gegensatz dazu. Sie können in keine Vorzukunft ausweichen, sondern stehen vor einem Futurum Exactum, in der sich die Zukunft auf wissenschaftlich vorhersagbare Weise vollendet. Ob Pandemien und Kriege, Stürme und Überflutungen, atomare und ökologische Bedrohungen, unsere Naherwartungen richten sich auf eine Katastrophe, die im Unterschied zu einer Apokalypse ein Ende ohne einen weiterführenden Ausweg sein wird. In ihr enthüllt sich allein eines, das Diesseits in all seiner Gleichgültigkeit uns gegenüber. In diesem Diesseits sind Untergänge weniger außerordentlich und einzigartig als Teil der Natur, der unseren wie der Welt.
Das Chinesische hat zwei Begriffe für Inexistentes. Wu als Gegenteil von Haben und Xu als Gegenteil von Voll. Wu benennt meist das Nichts als Ursprung der Welt, während Xu auch die Leere bezeichnet, zu der alles zurückkehrt.
Das nächste Gedicht ist das letzte im Band und auch das letzte vom Zyklus Szenen des Untergangs. Das ist die Frage, was setze ich da? Ich setze Wasser und Wüste in ihrer paradoxalen Widerständigkeit in zwei verschiedenen Kontexten einander gegenüber. Das eine ist auf der Insel Kythera, die alte Insel der Aphrodite Kythera. Da war kurz nachdem ich baden gefahren bin, 10 Minuten später, kam geparkt, kam schon die Polizei ganz aufgeregt, bis man verstand, was ist los. Ich habe gemerkt, dass da, wo ich vorher über den Berg gefahren bin, brennt es inzwischen. Da geht der Wind vom Hügel runter, direkt auf das Haus zu. Und da hatte ich wirklich Glück, weil Geld, Computer, der nächste Roman, alles. Und das andere war eine ähnliche Szenerie, aber eben nicht menschengemacht in dem Fall, sondern wirklich in der zentralen Sahara in Algerien. Man weiß, dass die Wüste alle 130.000 Jahre mal kurz nur für ein paar tausend Jahre grün wird und dann wieder völlig verdorrt zu dem Bild der Wüste der Sahara, das wir heute haben. Und die Fahrt dadurch war es wirklich ein Imaginieren dessen, wie die Welt aussehen wird, wenn es uns nicht mehr gibt, wenn nichts mehr Lebbares da ist, wenn die Sonne sich so weit aufbläht, dass sie uns dann schlucken wird. Szenen des Untergangs. Warnes brannte nieder bis auf 200 Meter vor das Haus. Die Bucht, jetzt kalm und kreidig eindunkelnd, Tränen der 12-Meilen-Zone russische Tanker bei zu ihren Rendezvous, Decks orange-rot beleuchtet, um Öl zu löschen für China und Indien. Ab und an bringen Brisen noch einen Ruch von Rauch. Die dornig dichte Felsheide nun vorüberwehende Aschen einer Mondlandschaft. Der Trabant selbst nicht mehr in Leo, sondern Corvus. Die Fliegen mit Sonnenuntergang endlich aus der Küche, geistern statt ihrer Motten über den Bildschirm und beweisen, wie unerheblich Wörter sind. So wird der Endzustand der Erde aussehen. Anstelle von Straßen, Wasser, wie es sich Bahnen frei räumt, durch schwarze Lavaschlacke, bis es überschießt, die Klüfte verfüllt zu Ebenen, die sich weit über den Horizont hinaus erstrecken. Ohne dass es mehr Menschen gäbe, trägt es das Land ab, bis auf die Blasen von Granit, die zu Grußsplittern verwittern, und nachts glosen wie Gestirne. Manchmal haucht der Sand die Hitze brusthoch aus, und wenn die Sonne dann in den Staubnebeln aufsteigt, die sich am Plateaurand stauen, kennt die Luft nur noch Stille und den Wind. Kithira, Tassili Najer, 4.7. und 8.3.25.
Weltuntergang gibt uralte Vorstellungen vom Einsturz eines Weltgebäudes wieder. Ist als Kompositum jedoch erst im neueren Deutsch entstanden, um dann auch individuell erschütternde Lebenszäsuren und nationale katastrophale Wendepunkte zu bezeichnen. Weltende hingegen wird eher mit dem Ende der Geschichte gleichgesetzt, womit weniger die Zerstörung der Erde als der Schlusspunkt der Menschheit gemeint ist.
Miniatur 1. Die Fichten an den Graten der Berge vor mir, der aufgegangene Reißverschluss der Erde, der Mantel des Himmels flatternd im Leeren. Eck, 2.1.25. Miniatur 2. Gelbes Laub, hart wie Karton, über steinige Felder wehend, während die Sonne ein Loch in den Himmel brennt. Dahinter kein zweiter, der abzureißen wäre. Warnes, 24.06.25.
Definition 3.
Wiewohl die globalen Temperaturen zuletzt 12 Monate hintereinander durchschnittlich 1,63 Grad wärmer waren als zuvor industriellen Zeiten und für jede Million Tonnen von ausgestoßenem CO2 bis 2100 etwa 226 zusätzliche Todesfälle zu veranschlagen sind, 2020 wurden 35 Milliarden Tonnen ausgestoßen, was geschätzte 8 Millionen zusätzliche Tote zur Folge haben wird, ist dies nicht nur eine Frage des Lobbyings der Erdölproduzenten und der Parteipolitik, sondern auch des individuellen Konsumenten und seines Verbrauchs, indem er zweifelsfrei Nachfragen erzeugt, die das Angebot allzu gern befriedigt. Fakten, Logik, Wissenschaft und Vorhersagbarkeit scheinen demnach nichts zu bewirken, wiewohl längst klar ist, dass wir die Erdüberlastungstage, an denen weltweit alle für das Jahr zur Verfügung stehenden Ressourcen aufgebraucht sind, weit hinter uns gelassen haben. In Kompensation dafür ergehen wir uns viel mehr in Vorstellungen von Geoengineering und dem Abscheiden und Speichern von CO2 im Untergrund, ungeachtet dessen, dass all dies ob seiner Zukünftigkeit bloß als hypothetisch gelten kann. Ein solch spekulatives Denken führt im Verein mit den allgemeinen Endzeitstimmungen zu Ideologien der Errettung durch Technologie, deren ebenso ins Religiöse wie ins Faschistische neigenden Fantasien Milliardäre der Big Tech von Peter Thiel bis Elon Musk propagieren und dies nicht nur des finanziellen Profits wegen. Wer und was ist dann aber verantwortlich für diese plötzliche Kapitulation vor einem katastrophalen Klimawandel? Bequemlichkeit, um weiter den bisherigen Lebenswandel anzuhängen? Unüberschaubarkeit der Ursachen und Konsequenzen? Geistige Trägheit oder Ignoranz, Fatalismus und Resignation, kurzsichtiges Profitdenken, ebenso wie Sicherung vorhandener Arbeitsplätze? Was bringt die einen dazu, Freitage für die Zukunft abzuhalten und sich am Asphalt festzukleben, die anderen die Problematiken zu verdrängen und auf menschliche Überlebensfähigkeit zu vertrauen? Und warum spielen bei all diesen Gründen die aus den Fakten zu ziehenden Konsequenzen, die Sachzwänge und Notwendigkeiten keine Rolle? Eine Antwort darauf hat der von den Nazis ermordete Dietrich Bonhoeffer gegeben, als er erklärte, Zitat, dass Dummheit ein gefährlicherer Feind des Guten ist als Bosheit. Gegen das Böse lässt sich protestieren, es lässt sich bloßstellen und notfalls mit Gewalt verhindern. Das Böse trägt immer den Keim der Selbstzersetzung in sich, indem es mindestens ein Unbehagen im Menschen zurücklässt. Gegen die Dummheit sind wir wehrlos. Weder mit Protesten noch mit Gewalt lässt sich hier etwas ausrichten. Gründe verfangen nicht. Tatsachen, die dem eigenen Vorurteil widersprechen, brauchen einfach nicht geglaubt zu werden. In solchen Fällen wird der Dumme sogar kritisch. Und wenn sie unausweichlich sind, können sie einfach als nichtssagende Einzelfälle beiseite geschoben werden. Dabei ist der Dumme im Unterschied zum Bösen restlos mit sich selbst zufrieden.
Das Wissen, dass man nicht die Krone der Schöpfung ist, aber auch, dass man eben wegen dieses Wissens sich von allen anderen Lebewesen unterscheidet, ist der unerhörte Kreuzungspunkt von Souveränität und Demut, der der zeiträumliche Ort künftiger Religiosität sein muss. Karl Amery, der Wallfahrer.
Szenen des Untergangs. Würde die Menschheit mit einem Schlag verschwinden, wären vielerorts eine Zeit lang brennende Lichter zu finden, bis den Generatoren der Diesel ausgeht. An den Windturbinen oben werden LEDs blinken, solange das Getriebe sich in Öl dreht. In den Zentralen der Wasserkraftanlagen Kontrolllampen leuchten, bis die Stollen in Schlamm versinken. Und an Notrufsäulen der Alarm blitzen, falls noch funktionierende Solarzellen darauf sitzen. Bis auch diese durch Staub und Rost versagen. Im Dunkel unterirdischer Kavernen aber wird das Mantelglas um den Atommüll Jahrzehntausende strahlen, wie unreiner blauer Topas, während darüber im Savannengras Lichtungen sich ausbreiten, gleich Brandmalen. Diese Aureolen, die wir von uns hinterlassen, sind Zeugnis dafür, dass wir in wirklich allem, was wir taten, einem Etwas nahe kamen, ohne es zu erfassen. Wir erkannten es an seinen Prädikaten, berechneten es auf viele Stellen hinter unserem Beistrich, am Ende jedoch erschloss es sich uns nicht, obwohl es die Quelle war. Von uns ebenso gut wie allem Licht. Eck, 4.6.24. Ich mag die existenzielle Position des Untergangs selber oder der Grund, weshalb ich sie mag, ist, weil es einfach diesen Widerstand bietet, der im Grunde eigentlich erst Sehnsucht hervorruft oder Vorstellungen von Transzendenz, die es ohne diese Brüche und Abgründe und Widerstände und das Scheitern nicht geben würde. Das ist als poetischer Gestus des Hinausreichens, das immer etwas mit dem Arm versuchen zu erfassen, ohne dass man es je in die Hände kriegt, ist das eigentlich der schönste poetische Gestus. Im folgenden Gedicht geht es aber auch darum, dass das, was ein Gedicht kann, ist einen Moment alles in einer Totalität zu erfassen. Das, was ganz weit draußen ist, das, was näher ist und das, was in einem selbst ist, so in konzentrischen Kreisen auf einen Mittelpunkt zurückschneiden.
In sogenannten Staaten sich organisierende Tiere wie Ameisen, Bienen, Wespen oder Termiten bilden einen aus vielen Teilen zusammengesetzten Organismus. Andauernd treffen einzelne Gruppen, jede mit ihrem beschränkten Erfahrungskreis, unabhängig voneinander Entscheidungen, die sich aufgrund wechselseitiger Nachahmung sehr schnell ändern können.
Szenen des Untergangs. Das Summen der Wespen um die Holzlatten der Hausfassade, der Fliegen im Jasmin, der Mücken über der Weide und dem Bach wird nie habhaft, aber es addiert sich zu einem unfasslichen Bejahen von etwas, das nicht nach ihnen fragt. Ihr Schwirren, als gelte es jeglichem Stillstand zu widerstehen, scheinbar schwerelos wie Staub in der Luft, bevor er sich am Boden anlegt. In solch Unruhigem ist auch das Unsere zu erkennen, ohne dass wir es im Grunde verstünden, gleich welche Ratio wir ersinnen, aus und für etwas schwärmend, um darauf zu verschwinden. Beißend heißer Föhn, am Sonnensegel rüttelnd, die Wolkenlinsen vom Karmesin des Abends gefärbt, als sei dies ein greifbareres Bild des Daseins in der Welt, die lockt, indem sie sich entzieht. Ob ihrer Willkür schwebt alles im Ungefähren, voller Begehr wie Gegenwehr. Eck, 29.01.23.
Definition 4.
Man schrieb und schreibt dem Zeitgeist eine Stimme und ein Gesicht, einen Charakter, ein Temperament, einen eigenen Geschmack, einen Stil, eine Denkweise und Lebensart zu und bezeichnet ihn als Gespenst, Dämon oder Phantom. Dadurch wurden die Gesinnungen und Stimmungen einer Gesellschaft einerseits als menschlich, andererseits als schemenhaft und unheimlich personifiziert. So diffus der Zeitgeist allseits scheint und so wenig er als kontemporäres Phänomen ganz überblickbar ist, hat man ihn doch von Anfang an als übergriffig und unterdrückend empfunden. So erklärt bereits der Herausgeber der 1733 in Leipzig publizierten, annotierten Ausgabe von Icon Animorum des John Barclay, der darin den Begriff des Zeitgeistes erfand, Zitat: Die Menschen dienen entweder ihren eigenen Wünschen oder den Bräuchen ihres Jahrhunderts. Das Los der Zeit und der Genius Saeculi, als lateinischer Begriff für Zeitgeist, ziehen jedweden Charakter in diese Knechtschaft hinein. Für wie dominant der Zeitgeist jeweils erachtet wurde, hängt von der Epoche ab. Die Verhaltenskonformität, das stereotype Denken, der moralische Druck, den er ausübt, und das Mitläufertum, das er befördert, wurden allerdings seit jeher konstatiert. Zitat: Sobald man dem Wort Zeitgeist seine magische Gestalt nimmt, deklarierte Herder 1793 in einem Brief, was bedeutet es mehr als die herrschenden Meinungen, Sitten und Gewohnheiten unseres Zeitalters? Und sollten diese eines so hohen Lobes wert sein? Als Personifizierung war und ist er eine Hilfskonstruktion, die es erlaubt, sein autoritatives Auftreten zu erfassen. Verleumdungen und Verfemungen gehören dabei längst wieder zu den Mitteln des Zeitgeistes, mit denen er öffentliche Anklagen gegen jene erhebt, die er gerade gegen seinen gültigen Knigge verstoßen sieht. Ob zu Recht oder nicht, ist im Grunde gleichgültig. Der Zeitgeist verhandelt nicht. Er ist sich auch nicht zu schade, zur Durchsetzung seiner vorgeblich modernen Geisteshaltung und ihrer neuen Benimmregeln alterprobte Methoden der Ausgrenzung einzusetzen. Cancel Culture scheint ein modernes Phänomen, stellt aber nichts anderes als den bereits in der Antike praktizierten Ostrazismus dar, nur schlimmer, denn für dessen Scherbengericht gab es auf dem Versammlungsplatz zumindest noch Anhörungen und Abstimmungen. Vielmehr greift sich diese Kultur des Ausschlusses und sozialen Boykotts mit ihrer öffentlichen Ächtung von vermeintlichem Fehlverhalten und diskriminierenden Äußerungen einzelne Personen heraus, um sie als Sündenböcke außerhalb der Gemeinschaft zu stellen. Dies war bei uns zuletzt vor der Einführung einer staatlichen Gerichtsbarkeit im 19. Jahrhundert Brauch, indem man jemanden in ein Ziegenfell steckte, um ihn als Haber, lateinisch Capra, Bock, ins Feld zu treiben und zu verprügeln. Wer dabei ins Bockshorn gejagt wurde, dem erging es damals nur wenig schlimmer als den Opfern heutiger Haberfeldtreiben im Netz.
Das Krankenhaus Braunau bestätigte, dass die stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung und ehemalige Mitherausgeberin des Standard als Patientin aufgenommen wurde und sich außer Lebensgefahr befindet. Ihre Zeitung hatte bekannt gegeben, dass sie sich aus dem Tagesgeschäft zurückziehen werde, bis eine externe Kommission die ursprünglich von einem rechtspopulistischen Online-Portal erhobenen Plagiatsvorwürfe gegen sie überprüft habe. Selbst in den sogenannten sozialen Medien, wo wenige Tage zuvor noch über sie getobt worden war, ergoss sich nun statt des Shitstorms ein Flower Rain. Der Standard, 9.2.24.
Kurze Anmerkung zu dem, was Sie gerade gehört haben. Ich habe das in der Zeitung gelesen. War völlig, wie man sagt, entsetzt, was da für eine Schmutzkampagne ausgelöst hat in einer Journalistin und Redakteurin, die ich sehr schätze. Und das hat mich veranlasst, mich in sie zu versetzen und aus ihrer Perspektive zu schreiben, was ich mir vorgestellt habe, was da passiert ist bei ihr, was da in ihr vorgegangen ist. Szenen des Untergangs. Wie die Stockflecken und Flächen von schwarzem Schimmel sich da an dem Betonbogen ausbreiten. Eine Wandkarte gleich der untergehenden Welt. Der Hall von der Fahrbahn oben, ein einschläferndes Echo auf den Shitstorm im Netz. Ich habe mir die Sohlen abgelaufen, um die besten Quellen aufzureißen. Blockaden und Zensur umgangen, Behörden ausgetrickst, mich nackt vornüber gebückt, um in entmilitarisierte Zonen zu gelangen und Fakten zu finden, sie auf den Punkt zu bringen und eine Wahrheit zu berichten, an der nie etwas Originelles ist. Sie muss letztlich banal sein, oder sie ist keine. Sie beruht nicht auf Einzeltaten und steht nie für sich allein, sondern stützt sich auf Einsicht und Erfahrung vieler, den Menschen, Hausverstand. Hätte ich den vielleicht durch Fußnoten markieren sollen? Ein Verleger, den ich kannte, hat sich mit einer Flasche Kirsch umgebracht, sich im Taunus in den Schnee gesetzt und ist nicht mehr aufgewacht. Aber muss ausgerechnet jetzt der Winter so lau sein? Februar, warm wie im Frühling, außer der Inn natürlich. Die Wahrheit ist kein kreativer Akt. Zu wissen, wer was weiß, das ist mein Geschäft. Sie hat nichts von dem aufgesprühten Verputz dieses Pfeilers, sondern hält erst, wenn sie aus vielen Bausteinen besteht. Und die halten Sie mir jetzt vor, in den Fluss zu gehen, der mir allerdings zu kalt. Mit dem Schlag des Wassers in die Lunge könnte ich mich gerade noch abfinden, aber nicht, wenn es so eisig ist, dass man schon beim Reinsteigen hart nach Luft schnappt. The Internet has withdrawn us from communities and shared experiences to huddle in like-minded groups, including those focused on hating, encouraging the disinhibition of anonymity. Es sei alles ein Narrativ und die Welt bloß eine Frage von Wille und Vorstellung. Bin ich in eine Spiegelgalerie geraten? Das Panoptikon einer Disziplinargesellschaft, die Wunschbilder von sich aufrechterhält, indem sie geifernd, giftig rings um sich alles niederreißt, mittels Vorverurteilungen und Verleumdungen der Borniertheit ihrer Egoismen. Es genügt schon, alles nüchtern zu betrachten, um unter diese Brücke in eine Starre hinzudämmern, in der man fühllos wird, allmählich wegnickt, allein von Fesseln eines Schandpfahls noch gehalten. Doch da stand eine Pappel auf der Böschung drüben, grauen Zweige zitternd, durch die sich dann früh morgens der Himmel blank verwaschen, ein Gemeinplatz, die Axt des Lichts dem Stamm entlang schnitt, dass mir etwas Sonne auf die Wangen schien. Braunau, 9.2.24.
Der Tod ist die asozialste Erfahrung, die es gibt. Er holt uns ins Individuelle zurück, das nur noch sich selbst kennt. Kollektiv und im Kampf erfahren, wechselt er jedoch sein Wesen, wie Arendt erklärt. Nichts scheint dann mehr anzustacheln als seine Nähe. Wir erleben dadurch die potenzielle Unsterblichkeit der Gruppe. Es ist, als würde dann das Leben selbst aufwallen, indem das Fortbestehen der Gattung, vom Dahinsterben ihrer einzelnen Exemplare genährt, in der Praxis der Gewalt wirklich wird.
Was kann man einem im Ukraine-Krieg Gefallenen auf ein Denkmal setzen? Die Kriegerdenkmäler waren früher immer voll mit diesen Sprüchen, die von Horaz stammen, dieses Dulce et decorum est, süß und ehrenhaft ist es für das Vaterland zu fallen, das heute einfach nur abgeschmackt klingt. Das ist mein Versuch, ein Weihnachtsgedicht in Kherson, wobei der lateinische Titel im letzten Satz übersetzt wird. Der Titel selbst aus dem Kontext des Deus ex machina kommt, der da seine Drohnen platziert. Das Gedicht beginnt mit der Idee, dass man eine Granate, die einschlägt, selber nicht mehr hört. Nec Deus intersit. Schnee im Fall auf einen Unterstand ist lautlos und Hagel hacken hart auf Armierungen aus Stahl. Doch eine über den Zenit gellende Bö ist beim Aufprall nicht mehr zu vernehmen. Schwarzkehlig ist der Wind, der herabstößt, auf ein Schützenloch und es auslöscht, das Fleisch ablöst von den Rippen, das Krähenschnäbel am Kraterrand daran reißen werden. Er bringt nicht Honig noch Mohn und legt keine Münze auf Auge und Mund, das Gold der Seele, ein Metallfragment in der Erde. Mein verlorener Sohn, du bist niemand. Und dieser Acker dann dein Land, zerpflügt von der Zeit. Schemen von einem Haus und Weizen auf den Feldern, zwischen zersplitterten Bäumen und dem eisigen Fluss, die Kornblumen zerdrückt von grobstolligen Pnös. Und kein Gott tritt dazwischen. Kherson, 24.12.22.
Für die um 1230 formulierte Poetik des Yen Yu waren die Dichter unter den Tang vorbildhaft. Ihre Poesie wunderbar durchscheinend, von einem Glanz so ungreifbar wie in der Luft hängende Klänge. Die Farben der Dinge, der Anblick des Mondes im Wasser, eine Figur hinter dem Spiegel. Wo die Worte innehielten, reichten die Gedanken ungebrochen weiter und weiter.
Das Mädchen. Das Mädchen mit dem Fahrrad ist die Kilometer hinaus ins Grenzland geradelt, hinter die letzten Häuser des Dorfes, wo die Hunde im Schatten unter den Autos dösen. Sie hat es gern praktisch. Eine lose Turnhose, ein Leibchen aus weißem Ripp, ein Frotteeband für den Schweiß auf der Stirn. Das Badetuch in der linken zieht sie sich mit der rechten um, läuft dann ans Ende der Pier, dreht sich mit dem Rücken zum Meer und steigt die rostigen Streben der Leiter hinunter, bevor sie sich hintüber ins Blaue fallen lässt. Oder sie balanciert über glatte und kantige Steine zur tiefsten Stelle im Fluss, wo sie sich das kalte Grün erst über den Bauch schöpft und danach auf die Schultern und das Gesicht. Beides Mal holt sie mit den Armen weit aus und stößt sich ab, doch so, dass ihr Kopf über den Wellen bleibt. Ihre Brustzüge bedächtig, ist jeder Stoß mit den Beinen eine Lust, die sie spürt bis in die Zehen, als hielten ihre Füße sie fest am Wasser. Danach wird sie das Handtuch auf die Bohlen oder über die Kiesel zwischen dem Brandkraut legen und sich von der Sonne trocknen lassen. Sich den Tag freizunehmen, war ihre Entscheidung allein. Sie hat damit die Schritte geprobt, die es braucht, sie zu fällen. Und sie ist sich ihrer so sicher wie vielleicht nie mehr in ihrem Leben, ob sie nun bald 17 oder 24 wird. Kerje Žnevaže, 9.6.23.
Szenen des Untergangs. Essay von Raul Schrott. Es sprachen Nadine Kettler und der Autor. Ton und Technik Robin Zwirner. Regie Maidon Bader. Redaktion Frank Hertweg. Produktion Südwestrundfunk 2026.